Listen.
Warum in Anführungsstrichen noch mehr Fokus auf Aufbauphasen in jungen Jahren? Ganz klar deshalb, weil du natürlich in jungen Jahren die besten Bedingungen hast. Nicht nur körperlich, sondern auch von den externen Bedingungen. Hast du in den jungen Jahren die besten Bedingungen für Nettohypertrophie? Also du bist hormonell, ja, Testosteron in der besten Lage, Muskeln aufzubauen. Du bist von deinen Stressfaktoren, Schule, Uni etc. in jungen Jahren wahrscheinlich noch nicht so eingespannt, dass du enorm großen Stress hast. Du kannst ja deine Zeit wahrscheinlich noch relativ gut einplanen. Du hast wenig soziale Stressfaktoren, jobmäßige Stressfaktoren, die dich übermäßig in der Regeneration behindern. Das heißt, du kannst enorm viel Adaption mitnehmen. Und deswegen würde ich halt in jungen Jahren möglichst viel an Muskulatur draufpacken und wenig mit Diäten verbringen, denn Diäten bringt dich nicht voran. Es sieht halt dann gut aus, aber du baust nichts auf an Nettohypertrophie halt. Ne? Also die Bedingungen sind einfach, das ist die goldene Zeit, in der alle Bedingungen auf Nettohypertrophie stehen. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieses Podcastes. Eine weitere Q&A-Episode, fragt mich nicht, welche Episode das jetzt mittlerweile schon ist. Habt es sicherlich jetzt im Titel gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Podcast-Q&As ich hier aufgenommen habe. Aber es ist jedes Mal wieder ein Spaß und es sind wieder richtig coole Fragen eingegangen. Und dementsprechend möchte ich die auch, heute werde ich es glaube ich sogar schaffen, alle zu beantworten. Oder ich habe es mir vorgenommen, alle zu beantworten. Dementsprechend will ich mich hier auch ranhalten. Wie immer gibt es zum Starten ein kurzes Update meinerseits, was bei mir soweit los ist. Heute ist der erste Tag meines Deloads. Ich habe 5 Wochen jetzt Trainingsvolumen akkumuliert mit einer entsprechend letzten sehr intensiven, anstrengenden Trainingswoche. Ich glaube, ich habe es auch im letzten Q&A schon mal angemerkt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem ich mit meinem Push-Pull-Legs-Upper-Lower-Split, den ich mit Steve jetzt, glaube ich, schon fast bald, ja nicht ein Jahr, aber ein Dreivierteljahr fahre, entsprechend jetzt so an meine Grenzen komme mit dem, was ich leisten kann pro Einheit. Das heißt, ich habe jetzt des Öfteren die letzten 2 Wochen die Unterkörpereinheiten, wonach 3, 4 Unterkörperübungen nochmal so ein bisschen Oberkörperübungen kommen, Bauch, Abs, Calves, Oberkörperübung, Calves, perfekt, was ist los bei EMS, auf jeden Fall overreached, entsprechend, ja, Upright Rows, Schultern, solche Geschichten, die konnte ich einfach nicht mehr bringen, also ich wusste, wenn ich jetzt nach den RDLs, Leg Curls, Beinpresse, 5 Sätze teilweise und gerade die hohen Wiederholungsbereiche, die in Mesozyklus das erste Mal so dabei waren, von 20 bis 30 Reps dabei waren, wusste ich einfach, da kommt jetzt nichts Produktives mehr zusammen und musste halt an den Rest Days die Arbeit so ein bisschen nachholen. Und das hat mir ganz klar aufgezeigt oder uns aufgezeigt, dass wir jetzt ein bisschen was an der Strukturierung der Wochenplanung machen müssen. Und da komme ich dann gleich nochmal zu. Ansonsten Trainingszyklus an sich war enorm anstrengend, nicht unbedingt physisch, also physisch natürlich auch, war das Ganze nicht ohne, aber mich hat das Ganze mental am meisten an Ermüdung gekostet und das ist die Ermüdung auch relativ schnell hochgegangen und ich habe mal so ein bisschen reflektiert, auch für den Check-in mit Steve, warum ist mir schon so ab Ende der 2. Woche, Anfang der 3. Woche wirklich ja, also die Readiness, die Lust aufs Training deutlich bergab gegangen. Und ich habe für mich einfach herausgefunden, dass der Wiederholungsbereich, so 20 bis 30 Wiederholungen, für mich extrem mental fordernd ist. Das liegt einfach daran, dass dieser Wiederholungsbereich sehr tricky ist. In dem Maße, dass man es sehr schwer hat, wirklich akkurat relative Intensitäten, Reps in Reserve einzuschätzen. Was immer sehr viel Aufwand ist, dass man versucht reinzufühlen, zu überlegen, sind das wirklich 2 Reps in Reserve? Eigentlich könnte ich ja noch mehr, wenn ich jetzt noch mal 3-mal tief Luft hole und dann wirklich für sich rauszufinden, welche Parameter nehme ich, um festzulegen, wann bin ich jetzt sozusagen, habe ich jetzt die Auslastung erreicht, die ich haben möchte. Das ist für mich immer sehr, sehr anstrengend gewesen, weil ich halt eher immer mit der Angst daran gegangen bin und gedacht habe, ich hole nicht das an Intensität raus, was ich rausholen könnte. Oder ab dem vierten, fünften Satz schaffe ich es nicht mehr wirklich, zum Beispiel jetzt in der finalen Woche Zero Reps in Reserve, also wirklich alles rauszuholen an der Beinpresse. Ich bin mir sicher, ich habe so das Maximale rausgeholt, aber es geht ja immer noch mal was an der Beinpresse. So, ja. Und das war für mich extrem mental fordernd, das hat mich extrem ermüdet. Und die Workouts sind natürlich auch sehr, sehr, sehr lang geworden, gerade durch so 5 Sätze Beinpresse, 20 bis 30 Reps. Da macht man dann schon mal ein bisschen Pause zwischendurch, um halt möglichst effektiv noch die nächsten Sätze genauso durchzugehen. Und das ist auch so der tricky Part an diesem hohen Wiederholungsbereich, dass die Work Capacity halt enorm sinkt. Ja? Und man von 30 auf 26, auf 24, auf 21, auf 18 fällt von den Reps, die man erreicht unter Umständen. Und da bin ich natürlich gewillt, ruhig mal eine Minute länger Pause zu machen, um das so ein bisschen zu kompensieren, zu kontern, um halt möglichst viel mechanische Last auch in diesem hohen Wiederholungsbereich reinzuholen. Und was man natürlich auch dazu wissen muss, wenn man in diesen hohen Wiederholungsbereichen arbeitet, dann ist die mechanische Last natürlich sehr, sehr gering, was natürlich dann das abfordert, dass man natürlich auch die Intensität darüber reinholt, dass man entsprechend natürlich auch an seine Grenzen geht, um möglichst genügend Muskelfasern zu rekrutieren und auch einen guten Reiz, einen guten Stimulus zu setzen. Und das natürlich auch immer auch wieder mental und natürlich auch körperlich enorm anstrengend ist. Also das war für mich die größte Erkenntnis des Mesozyklus. 20 bis 30 Reps, weiß ich nicht, Seitheben oder Waden, kein Thema, aber so eine Geschichte wie Beinpresse, das kostet mich schon einiges an mentaler Überwindung und an Kapazitäten einfach, ne? Und ja, dementsprechend haben wir den Plan abgeändert, hatten jetzt, oder die Option war, entweder Upper-Lower 6-mal die Woche oder Push-Pull-Legs. Entschuldigt, vielleicht hätte ich mal was trinken sollen vom Podcast. Und Push-Pull-Legs ist eigentlich das, was jetzt am wenigsten enorm eine große Umstellung wäre. Upper-Lower jetzt komplett die Woche durchzufahren, 3-mal, wäre dann schon enorm anders oder eine enorm große Umstellung gewesen. Deswegen werden wir auf Push-Pull-Legs umstellen und haben jetzt dadurch natürlich die Einheiten kürzer. Das war auch etwas, was am Ende wirklich over the top war, also 2 Stunden, 2,5 Stunden plus Einheiten. Und da geht einfach wirklich die Produktivität dann am Ende wirklich flöten. Und da bin ich nicht der Freund von. Und dementsprechend haben wir jetzt natürlich dadurch, dass ein Trainingstag mehr pro Woche dazu kommt, sind die Einheiten nicht mehr so lang, weil man das Gesamtvolumen natürlich besser aufteilen kann. Und dementsprechend, freue ich mich dann jetzt erstmal auf die Deload, habe auch selten Deload so gebraucht, vor allen Dingen mental, wie gesagt, und freue mich dann auf den Push-Pull-Legs-Split, der danach auf mich warten wird, was dann auch erstmal der letzte Massing-Mesozyklus sein wird, bevor dann ein anderes Thema kommt. Aber dazu bei Zeiten dann einfach mal mehr. Ja, das war es so kurz zu meinem letzten Trainingsmesozyklus. Wie gesagt, jetzt wird gedeloadet. Und dann geidert heiter weiter, sage ich immer. Heiter weiter. Judy, ich glaube, das reicht auch von meiner Seite aus. Wollen wir uns mal lieber auf eure Fragen konzentrieren und gleich mal losstarten in eure Fragen. Fitness Nico ist natürlich wie immer am Start. Fragt, hat es Nachteile, bis zu 4 Gramm Protein zu sich zu führen, wenn man es einfach sehr gerne isst? Wie immer, kennt ihr, ich überlege immer erstmal, was könnte die Frage noch bedeuten. Also prinzipiell, erstmal hat es Nachteile, würde ich nicht sofort sagen. Was ich mir überlegen würde, ist eher, hat es Vorteile? Welche Vorteile würde es haben, 4 Gramm Protein zu sich zu nehmen? Klar, wenn man es gerne isst, kein Thema. Wenn du dich so gerne ernährst und das entsprechend deine Präferenz ist, ist das völlig in Ordnung. Gäbe es die Frage, die mir als allererstes im Kopf kam, ist es halt, ist überhaupt ein Bedarf da für 4 Gramm Protein? Könntest du davon in sportlicher Hinsicht, in regenerativer Hinsicht irgendwie profitieren? Und wenn du nicht, keine Ahnung, 2 Sessions am Tag, 7 Tage die Woche hast, dann würde mir jetzt vom Bedarf nicht einfallen, warum du 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, entnehme ich mal der Frage, ja, das mal dazu gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, zu dir nehmen solltest. Da hast du einfach den Bedarf nicht. Am Ende des Tages ist alles das, was an Überbedarf an Protein konsumiert wird, wird halt entsprechend im Körper umgewandelt, um es halt eigentlich als Kohlenhydratquelle oder ähnliche Kohlenhydratquelle dann zu nutzen, was den Körper natürlich wieder Energie kostet, was er entsprechend, wo er Aufwendung für hat, was natürlich, ja, was er für andere Bereiche, andere Mechanismen, andere Energie, Austauschmechanismen nutzen könnte. Und das wäre dann in der Hinsicht, wenn man den Kontext oder dieses Szenario hinstellen würde, wäre das sicherlich ein Nachteil. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, okay, das Einzige, wo mir einfallen würde, wo man so viel Protein braucht, ist halt, wenn ich jetzt einen veganen Klienten habe. Ja, die haben halt den Nachteil, dass die veganen Proteinquellen, die pflanzlichen Proteinquellen, die Bioverfügbarkeit nicht so hoch ist und dadurch einfach viel mehr Protein braucht, um am Ende genügend nützliches Protein am Körper übrig zu haben, was dann auch verwertet wird. Da wäre es dann sicherlich 4 Gramm gar nicht irgendwann mal so abwegig. Aber ansonsten, selbst wenn du es gerne isst, vielleicht reichen dir auch die 3 Gramm dort dann aus. Dann sehe ich da jetzt keinen großen Trade-off oder keinen großen Unterschied, ob du jetzt 3 Gramm Protein und dafür ein paar Kohlenhydrate weniger isst. Aber 4 Gramm ist ein bisschen über dem, wo ich sagen würde, rein für Hypertrophie muss das Ganze jetzt nicht sein. Sagen wir es mal so, ja. Dann fragt Christian Fit 85, 4 Tage Training OKUK, danach 3 Tage Pause, sinnvoll oder sinnlos, da 3 Tage zu lange ist? Also die Frage müsste man natürlich so nochmal klären, warum sollte man 4 Tage hintereinander trainieren? Also ich nehme einfach mal an, dass es dir durch externe Bedingungen einfach nicht möglich ist, anders zu trainieren, sonst würdest du es wahrscheinlich auch nicht machen, weil du ja selbst schon vermutest, dass das Ganze nicht dem Optimum nahe kommt. Und von daher ist das wahrscheinlich wieder so ein Szenario, wo es sich eigentlich wenig Sinn macht, drüber nachzudenken, ob es nun sinnvoll oder eher oder nicht sinnvoll ist, sondern es ist das, wo man das Beste draus machen muss. Und damit ist das schon das Optimum. Sollte dem so sein, ist das so das Erste, woran ich gedacht habe. Ansonsten gibt es da eigentlich gar nichts groß zu deuteln. Klar, wenn du es anders aufteilen könntest, ja, und mehr Pausentage dazwischen hättest, wäre das für die Regeneration sicherlich besser und auch für die Readiness vor einer Trainingseinheit. Wäre das sicherlich besser, wenn das gegeben wäre und möglich wäre. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, du kannst es nicht anders lösen. Von daher, wird sich das Ganze, wenn du das konsequent, konstant so lange machst, weil es nicht anders geht, dann wird dein Körper auch an diesen Reiz adaptieren, ob das jetzt das Optimal ist oder nicht. Ja, du hast halt dafür einen viel, viel höheren Bedarf an Stimulus und Regeneration, entsprechend 4 Tage lang hintereinander, hast dafür aber auch 3 Tage eine komplette Regeneration. Ja, also auf kurz oder lang, wenn man das jetzt 2 Jahre macht, ob das jetzt ein großer Vorteil, Nachteil wäre im optimalen Szenario oder in diesem Szenario, das wage ich dann schon mal wieder sehr, sehr zu bezweifeln. Von daher macht ihr da nicht zum großen Kopf. Arbeite mit den Begebenheiten, die dir externe Faktoren halt auferlegen, die du nicht ändern kannst, und dann wirst du eh das beste Ergebnis für dich rausholen. Dann fragt Gandamax, okay, der hat gleich 4 Fragen in eine quasi verpackt. Mal schauen, wo sie anfängt. Besteht ein Unterschied bei der Körperfettreduktion, wenn man kurzfristig aufgebautes Fett, Monate, Jahre, mit langfristig vorhandenem Jahre, Kindheit, vergleicht? Ist langfristigeres, hartnäckiger zu reduzieren oder ist es wahrscheinlich eher subjektiv, da man zu dem Zeitpunkt schon länger diätet? So, ich versuche die Frage nochmal so zusammenzufassen, dass es verständlich ist. Ich glaube, die Frage soll darauf abzielen. Also ob man, wenn man jetzt sozusagen in jungen Jahren, ja, also nicht Jahre, Jahrzehnte, schon viel Körperfett aufgebaut hat, ja, und entsprechend jetzt nochmal Körperfett, ja, kurzfristigeres Körperfett, ja, dazu kommt, was sich später angesammelt hat, als das damalige hartnäckigere Fett dazu kommt. Ob dann Unterschied besteht zu diesen beiden Fettvarianten, glaube ich. Also so würde ich es verstehen. Vielleicht habt ihr es auch beim ersten Mal schon wieder anders verstanden. Ich bin komplett overreached. Freitagnachmittag seit 6 auf die Beine. Verzeiht mir das wieder. Also ich versuche da mal eine sinnvolle Antwort drauf zu geben, auf das, was ich glaube, verstanden zu haben. Also das hartnäckige Fett, das, was schon viel, viel länger im Körper vorhanden ist, weil es schon vor vielen, vielen, vielen Jahren quasi angesammelt wurde, sich eingelagert hat, ist sicherlich das Fett, was später abgebaut wird, als das, was zuletzt dazugekommen ist oder aktueller erst sich im Körper sozusagen ja, dort angesammelt hat. Ganz, ganz klar. Ne? Der Körper wird erst das wieder oxidieren, was natürlich als zuletzt dazugekommen ist. Ne? Das ist, wäre schön, wenn man sagen könnte, okay, durch den und den Trainingsreiz oder durch das und die Ernährung gehe ich halt eher ins hartnäckige Fett. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist nicht möglich. Und von daher ist da auch ganz klar einfach nur meine Empfehlung, wenn man halt sehr, sehr viel Körperfett zu verlieren hat, immer das in, ja, in Phasen tun. Ja? Also immer, ich würde sagen, immer in 10% Phasen, 10% des aktuellen Körpergewichts verlieren, dieses Körpergewicht in einer Haltungsphase etablieren, entsprechend sich auch erholen, die Diätermüdung abbauen und wieder 10% von dem dann Stand des Körpergewichts und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht das, was ich im Personal Training am liebsten anwende bei Klienten, die ein bisschen, ja auch jetzt nicht nur irgendwie 5 Kilo verlieren müssen, 10 Kilo verlieren müssen, sondern ich habe auch schon Klienten gehabt, die haben schon über 50 Kilo verloren und da sind wir immer so gut gefahren und damit das halt auch nachhaltig ist und bleibt. Und da geht es dann einfach darum, dass man natürlich dann auch sich solche Ziele setzt oder auch Zeitfenster nimmt, die realistisch sind, um halt wirklich auch so ja, hartnäckiges Fett wegzudiäten und das andere, was drüber ist, natürlich erstmal wegzubekommen. Und so diese hartnäckigen Fettbereiche, ja, da das Stubborn Fett, wie man es im Englisch nennt, im Englischen nennt. Dafür muss man dann natürlich auch entsprechend, das ist meistens erst wegzubekommen, wenn man natürlich dann so in die Region Wettkampf, Bodybuilding geht, Vorbereitung geht. Ja, denn es hat einen guten Grund, dass das so ein bisschen hartnäckiger ist und unser Körper will halt Körperfett nicht unbedingt hergeben. Also nicht unbedingt, er will es nicht hergeben. Ja, und da müssen wir ihn dann halt zu zwingen. Und das kommt natürlich mit vielen negativen Adaptionen daher, hormonell etc. Und da muss man dann halt wissen, will ich das für diesen shredded body? Meistens will man es nicht, aber das weiß man erst, wenn man einmal da war. Sagen wir es mal so. Alle, die schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht haben, werden jetzt nicken und wissen, was ich meine. Aber ich war früher genauso, sagen wir es mal so, ich wollte unbedingt ja, shredded as hell sein und dachte, dann werde ich der glücklichste Bodybuilder der Welt sein? Nein, ich bin jetzt der glücklichste Bodybuilder der Welt und ich war, glaube ich, seit Anfang meiner seriösen Trainingskarriere noch nie so in Anführungsstrichen dick wie jetzt. Ja, habe jetzt die 90 Kilo überschritten, fühle mich pudelwohl, Form ist für mich so in Ordnung, habe sicherlich über 15% Körperfett, aber hey. Training macht Spaß. Das ist halt Bodybuilding, Nettohypertrophie für mich mittlerweile geworden. Und ja, ich glaube, den meisten Hörern, die schon länger zuhören, wissen, was ich damit sagen will. Dann fragt Dominik Savall: Nach dem Deload heftigen Muskelkater, trotz geringem Volumen und 3 Reps in Reserve, ist das möglich? Ja, das ist definitiv möglich. Und aus dieser Aussage heraus wäre das Erste, woran ich denke, halt, dass du wahrscheinlich oder unter Umständen vorher zu hohe Gewichte benutzt hast für die entsprechenden Übungen, wo du jetzt Muskelkater vielleicht hast, dass da die Mind-Muscle-Connection nicht stimmte, dass vielleicht die Übungsausführung gelitten hat und der Zielmuskel gar nicht so viel abbekommen hat, wie es vielleicht auf dem Zettel steht von den bewegten Loads und Wiederholungen. Und jetzt gehst du in den Deload, reduzierst das Gewicht, das Trainingsvolumen. Und auf einmal kommt es dort an, wo es ankommen soll. Und du hast den Muskelkater des Grauens. Das wären so meine ersten zwei Gedanken. Szenario, was ich des Öfteren bei Klienten schon gesehen habe, die anfänglich oder das erste Mal so ein bisschen mit, ja, mit einem Trainingsplan oder Trainingsstruktur arbeiten, mit Reps in Reserve arbeiten. Ja, das war dann auch ganz oft der Fall, dass das dann nach Formchecks und Videochecks der entsprechenden Einheiten vorher sich so bewahrheitet hat, möchte ich sagen. Das wäre das Erste, was mir so in den Kopf kommt. Also Dominik, überleg nochmal, ob du entsprechend vielleicht zu schwer trainiert hast, die Übungsausführung vielleicht ein bisschen gelitten hat und du jetzt im Deload trotz des geringen Volumens einfach die Zielmuskulatur erstmal richtig triffst und jetzt halt das Ganze voll zugeschlagen hat. Also richtig effektive Arbeit geworden ist und vorher das Ganze ein bisschen nicht so effektiv war unter Umständen. Das wären so meine zwei Gedanken, die ich dazu habe, entsprechend. Dann fragt Damien Seid. Damien, wann machen wir den Podcast? Ja, machen wir, definitiv. Freue ich mich. Der Damien hat mich in den Kraftraum-Podcast eingeladen zum Thema Hypertrophie. Freue ich mich riesig. Einladung ist auch schon angenommen. Und da werdet ihr mich dann hoffentlich mal in einem anderen Format hören als Gast. Freue ich mich schon riesig drauf. Muss jetzt nur noch einen Termin finden, wann wir beide Zeit haben. Und Damien, falls du das jetzt hier hörst, it will happen soon. Ich werde mir einen Termin suchen und dann machen wir das. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Was haben wir noch? Christian Fit 85 fragt auch noch, Hamburg verlassen und in die USA auswandern. Lustigerweise habe ich, glaube ich, auch des Öfteren schon erwähnt. Den Gedanken haben Julia und ich tatsächlich mal gesponnen vor mehreren Jahren. Wir sind ja große USA-Fans, waren schon sehr, sehr oft in den Staaten. Ich glaube, dieses Jahr werden wir, glaube ich, das 12. Mal dort sein. Und wenn man dort ist und den Lebensstil mitbekommt, dazu muss ich halt immer sagen, in den Sunshine States, ja, Kalifornien und Florida, ist das Leben in Amerika, sieht es immer sehr, sehr toll aus, super aus, alle sind gut drauf, gutes Wetter, alle sind wohlhabend, das ist the good life. Das ist nicht der Standard in Amerika. Das sind natürlich die Hotspots, dort sieht das immer gut aus, dort sind viele Touristen, dort ist immer gute Laune und klar, wenn man dort wohnen kann und leben kann, ist das sicherlich von der Lebensqualität schon hat das einen gewissen Reiz, sagen wir mal so. Und hat auch so einen großen Reiz gehabt, dass wir uns tatsächlich mit den Gedanken befasst haben, vielleicht in die USA auszuwandern. Haben auch sicherlich die ein oder anderen, also Vorkehrungen möchte ich nicht sagen, aber Informationen eingeholt, ob das Ganze funktionieren könnte, Green Card, ich als Personal Trainer, was könnte Julia machen, etc. Und haben auch viele Leute gefragt, also ich habe auch Klienten, die teilweise mehrere Monate dort verbringen, auch Klienten, die dort amerikanische Staatsbürger sind und habe viele Leute gefragt und wir waren dann in der Zeit dann auch nochmal natürlich öfter mal da und dann gucken wir nochmal genau hin und sagen wir es mal so, die USA ist als Urlaubsort so sehr, sehr, sehr schön. Die USA ist halt auch als Ort sehr, sehr schön, wenn man sehr, sehr viel Geld verdient oder sehr, sehr viel Geld hat. Es ist sehr, sehr schön, dort zu leben und zu wohnen. Wenn man dort aber ganz normal regulär arbeiten muss, so wie ich es tue, dann ist gerade die Sunshine States sind enorm teuer von den Lebenshaltungskosten. Und dann zahlt man den Preis halt dafür, dass man dort leben kann, dafür, dass man noch mehr arbeiten muss. Es ist nicht umsonst der Fall, dass die Amerikaner teilweise 2, 3, 4 Jobs haben, um entsprechend ihre Lebenshaltung überhaupt zu decken, ja, und genügend Geld zu verdienen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist eine Konsumgesellschaft, es ist eine absolute Konsumgesellschaft. Und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast so sagen kann, weil ich nicht wirklich einen Blick hinter die Kulissen habe, aber das Gefühl habe, es könnte eine sehr oberflächliche Gesellschaft sein. Also nicht, dass die Leute, die da leben, oberflächlich wären, aber alle sozialen Beziehungen sind halt sehr, sehr oberflächlich. Sind zwar alle immer sehr, sehr nett und freundlich und fragen, wie geht's dir? Hey, how you doing? Come on, let's do this, do that. Und wenn man dann wirklich mal nachfragt und was machen will, dann ist es halt ganz oft so, dass das gar nicht ernst gemeint war, sondern es einfach nur für die Show ist. Nett sein, freundlich sein, immer, ne, immer gut drauf sein. Also so richtige Freundschaften habe ich halt auch schon von vielen gehört, die dort gelebt haben oder längere Zeit gelebt haben, ist halt nicht so leicht. Man kann schwer ernsthafte Beziehungen aufbauen, wenn man das so sagen kann, in den Staaten. Und das waren alles so Faktoren, wo wir es dann natürlich auch irgendwann, ja, man hat sich das mit der Zeit gegessen, das Thema. Gerade weil wir natürlich auch eine Immobilie gesucht haben, die wir jetzt gefunden haben. Jetzt wohnen wir hier in Norderstedt bei Hamburg. Und was nicht heißt, dass man das Ganze jetzt hier irgendwie, dass man hier jetzt für immer bleiben muss. Man könnte das Ganze auch wieder verkaufen, man könnte das vermieten oder was auch immer. Ich will gar nicht ausschließen, dass das vielleicht doch irgendwann der Fall sein könnte. Aber aktuell, ja, ist eher die Verwurzelung hier angesagt und die Gedanken gab es mal. Je älter man dann wird, desto weniger attraktiv ist dann auch dieses digitale Nomadenleben für mich geworden, wo ich früher dachte, ey, das ist das Beste, was es gibt, um die Welt reisen, von überall arbeiten können und die Welt sehen. Ja, sicherlich ist das sehr, sehr schön und gut. Ich habe aber mittlerweile gemerkt, ich bin halt ein Mensch, der sehr, sehr viel seine Ruhe braucht, seine Wurzeln braucht, der dann gut funktioniert. Reisen ist für mich super, super Hobby. Ich liebe Reisen, aber es ist und bleibt halt, es soll etwas Besonderes bleiben. Und das tut es nur dann, wenn man natürlich irgendwie auch ein Zuhause hat. Rein meine Meinung. Ich fühle mich damit deutlich wohler. So, ein bisschen ausgeholt. Dann kommt die oder kam die Frage von German Daniel 123, auch immer im Podcast am Start. Hohlkreuz beim Squatten, okay. Gute Frage. Kommt auch ähnlich mit der Frage, da kam, glaube ich, irgendwas mit dem Hohlkreuz oder mit dem Rundrücken beim Deadliften. Also, um das mal exemplarisch zu machen. Wie soll ich sagen? Es ist sehr, sehr schwer, auch dort auch wieder absolute Aussagen zu treffen. Das ist nicht der richtige Bereich, um absolute Aussagen, schwarz oder weiß, zu treffen. Wie muss meine Wirbelsäule aufgestellt sein bei Bewegung XY? Das ist davon abhängig, wie deine Biomechanik an sich ist, welche Vorerkrankung du vielleicht hast, welche. Man muss es einfach sehen und schauen, was funktioniert und was ist eine sichere Bewegung, was ist überhaupt eine sinnvolle Bewegung. Hohlkreuz an sich, wenn du jetzt in die Kniebeuge reingehst und hast ein extremes Hohlkreuz, dann wird sich das Hohlkreuz aus meiner Sicht in den meisten Fällen, ja, um jetzt mal doch so eine Verallgemeinerung ein bisschen zu geben für alle, dann wird sich das Hohlkreuz automatisch mit der Last ein bisschen relativieren. Ja, du wirst automatisch, wenn du dort das Gleichgewicht halten willst, das Hohlkreuz nicht halten können, sondern eine neutralere Wirbelsäulenposition einnehmen müssen, um die Bewegung überhaupt sauber auszuführen, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn du vielleicht in die Bewegung reingehst und dir mental vorstellst, vielleicht ein leichtes Hohlkreuz zu machen, dann wird sich in den meisten Fällen das Ganze wahrscheinlich relativieren. Was jetzt nicht heißt, nur weil ich das gesagt habe, wird so sein, sondern mach Videoaufnahmen, schau es dir an, hol dir einen Experten, der das Ganze bewertet und für dich anpasst, in eine Bewegung bringt, die für dich richtig gut funktioniert. Und da ist dann immer eher das Entscheidende, in welchem Maße wandert wann welches Gelenk wohin. Ja? Breche ich sozusagen oder starte ich die Bewegung über die Hüfte? Breche ich erst übers Knie? In welcher Ratio geht dort welches Gelenk in welche Richtung, damit ich halt einen guten Hantelpfad entsprechend habe? All das ist sehr, sehr individuell und schwer zu beantworten. Aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen Kontext geben können. Das heißt, wenn ich mit einem Klienten anfange und erstmal gucke, wie dieser Mensch sich bewegt, dann merke ich in der Bewegung halt, wie ich das Ganze anpassen muss. Und das wird sich mit der Zeit auch wieder ändern, denn durch die Bewegung an sich und durch die Last, die er dann beim Kniebeugen bewegen kann, wird sich auch sein Bewegungsumfang wieder ändern. Er wird größer werden durch die mechanische Last, die ihn dazu auffordert, in diesen Bewegungsbereichen Muskulatur auf verschiedenen Amplituden wieder anzusteuern. Also das beste Beweglichkeitstraining ist, in die Bewegung reinzugehen und nicht dehnen und stretchen und diese Sexpistolen-Dinger da und Blackroll-Gedöns und so weiter. Ja, das könnt ihr bei Beate Uhse lassen. Oder ich weiß gar nicht, wo das letztes Mal wieder aufkam. Aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Dann fragt Espresso Ghetto, wie gesagt, geilster Name für Instagram, sollte man nach einer normalen Sommerdiät auch schnell 1-2 Kilo zunehmen vor einem Aufbau. Die Frage wäre jetzt natürlich, eine normale Sommerdiät impliziert für mich, dass du jetzt einfach deinen Körperfettanteil auf den Bereich runterbringen wolltest, der für den Strand okay ist, in dem du dich wohlfühlst, der jetzt aber nicht in einen Körperfettbereich geht, der deutlich negative Adaptionen mit sich bringt. In dem Szenario müsstest du jetzt nicht nach der Diät gleich 1-2 Kilo zunehmen, um wieder in den Aufbau zu gehen, sondern wenn du die Diät beendet hast und hast deinen Körperfettanteil erreicht und dein Spiegelbild erreicht, was du jetzt haben willst, durch ein längeres Kaloriendefizit, dann wäre meine erste Empfehlung sicherlich erstmal eine Zeit lang eine Maintenance-Phase, Erhaltungskalorien zu fahren, auch vom Trainingsvolumen auf Erhaltungskalorien zu gehen, vom Trainingsvolumen, ja, richtig. Auf Erhaltungsvolumen, ja, die Anzahl an harten Sätzen pro Woche, auf Erhalt zu fahren, die Kalorien auf Erhalt zu fahren, um dem Körper einfach erstmal ein bisschen Ruhe zu geben, vielleicht 2-3 Wochen. Und dann kannst du eigentlich wieder dann ganz kontrolliert in den Aufbau starten. Einfach 1-2 Kilo zuzunehmen, da würdest du dir halt wieder Potenzial nehmen, was du halt deutlich besser nutzen könntest, wenn du es auf längere Zeit verteilst. Ja? Da kann man ganz grob immer so den Antrieb geben, so sagen wir es mal so, du machst eine kurze Maintenance-Phase, um entsprechend Diätmüdigkeit auszuschleichen. Wenn du dann wieder in den Kalorienüberschuss gehst, dann wähle diesen Kalorienüberschuss so, dass du zwischen 0,5 und 2% des Körpergewichts pro Monat zunimmst. Dann hast du eine akkurate Rate an Gewichtszuwachs, mit der du sicherlich gute Zuwächse machen kannst und nicht zu viel Körperfett einspeicherst, je nachdem, wie dein Stand ist. Wenn du schon fortgeschritten bist, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Wenn du nicht so fortgeschritten bist, kann es auch über 2% sein. Meistens aber erst bei Beginnern, wenn dann richtig der Fall. Genau, und dann kannst du dich in den Aufbau begeben. Schnell zunehmen sollte man dann wirklich nur nach einer Wettkampfdiät, um halt möglichst schnell aus diesem Stadium rauszukommen, in dem man viel zu wenig Körperfett hat und eigentlich die Negativadaption möglichst schnell reversibel machen will. Das heißt, man will wieder in ein Szenario kommen, in dem es einem deutlich besser geht und der Körper einfach besser funktioniert. Dort sollte man dann auch schneller, in schnelleren prozentualen Bereichen zunehmen. Das für den Fall. Dann fragt Sarah Maria, was hast du für dich vom letzten Podcast mitnehmen können? Der letzte Podcast mit Justin Wanning über die Golden Era und darüber, dass man sicherlich auch mit Bro-Science-Methoden heutzutage seine Erfolge im Hypertrophie-Bereich haben kann. Also dass man so für die den letzten Podcast nicht gehört haben, dass man etwa zum Beispiel Methoden anwendet, die jetzt noch nicht durch die Wissenschaft validiert sind, weil es einfach keine Datenlage dazu gibt. Also ich habe ja den Justin eingeladen, weil ich schon lange oder so ein bisschen so ein Inspirationstief hatte für den Podcast an Gästen. Ich bin jemand, der gern diese evidenzbasierte Herangehensweise nutzt, sicherlich für sein Training, für das Training meiner Klienten, für Handlungen, die ich im Coaching vornehme. Aber nichtsdestotrotz ist es mir irgendwann dazu, habe ich so ein bisschen Überdruss daran bekommen und gemerkt, dass das Ganze wie in so einer Echo Chamber, nennt man das im Englischen, dass man in so einer Kammer sitzt und alle sitzen in der gleichen Kammer und das Echo schallt halt nur, weil alle das Gleiche sagen. Was ja nicht verkehrt ist, weil es alles auf wissenschaftlicher Basis ist. Aber wir müssen halt auch wissen, dass die Sportwissenschaft und gerade die Hypertrophieforschung noch enorm in den Kinderschuhen steckt. Und wenn wir natürlich immer nur das Gleiche machen und immer nur das Gleiche, sich die gleichen Experten austauschen, und wir noch keine neuen Datenlage haben und noch keine neuen guten Studien haben. Zum Glück sind gerade aktuell sehr, sehr, sehr viele gute Studien in Gange. Und da freue ich mich auch schon auf die Ergebnisse. Aber bis dahin möchte ich halt, oder es ist für mich halt etwas viel, viel Spannenderes, auch mal zu sehen, was aus der vergangenen Zeit mittlerweile vielleicht validiert werden kann oder auch einfach nur erstmal nicht auf wissenschaftlicher Basis auf dem Zettel stimmt, sondern es einfach eine anekdotische, eine beispielhafte Sichtung ist dessen und dass man sowas einfach ausprobieren kann und es bei bestimmten Individuen sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat der Justin halt einfach mal wiedergegeben, was er so aus der Golden Era, aus dieser Zeit mitgenommen hat und überlegt hat, warum die Bodybuilder damals so ästhetisch waren und auch immer diesen besonderen Touch hatten. Jeder hatte so einen individuellen Punkt, so einen individuellen Wow-Effekt. Und jeder hatte auch sicherlich dafür einen Grund, was er halt im Training besonders gemacht hat. Und dementsprechend fand ich das sehr, sehr spannend. Und ja, ich werde wahrscheinlich sicherlich ein, zwei Sachen, mindestens eine Sache werde ich ausprobieren, einfach weil es mir sonst zu langweilig wird. Ich habe natürlich mit Steve einen Coach an der Seite und den Großteil des Ganzen, der wird auch weiterhin auf evidenzbasierten Maßnahmen stattfinden, aber ich möchte halt trotzdem auch Sachen ausprobieren können. Und die Geschichte mit den Überzügen, falls ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, hört euch den Podcast an. Einer der besten Podcasts, möchte ich sagen, also für mich besten Podcasts, die ich abdrehen durfte mit dem Justin. Hört euch das an. Das Thema Überzüge für den Brustkorb, das werde ich ausprobieren. Ganz klar, habe ich Bock drauf, auch wenn das Ganze jetzt erstmal rein von der, sagen wir es mal so, vom wie Muskulatur funktioniert, was wir heute wissen, welche Funktionen welcher Muskel wie abdeckt, nicht sonderlich, wie soll ich sagen, jetzt fehlt mir das Wort wieder, ich habe wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Aussichtsreich erscheint, wissenschaftlich gesehen, ja, möchte ich es trotzdem ausprobieren, weil gerade mein Brustbereich natürlich einer der Bereiche ist, der mir am wenigsten gefällt an meinem Körper, wo ich genetisch einfach nicht gesegnet bin, wo ich viel Arbeit reinstecke, aber wo ich einfach noch ein anderes Bild kreieren möchte und das eine Variable ist, die ich so noch nicht ausprobiert habe und ich jahrelang jetzt eigentlich schon natürlich gleiche Übungen nutze, progressiv, es wird auch immer besser, die Brust wird ein bisschen besser, immer ganz klar, aber ich möchte noch einfach noch mal Sachen ausprobieren und das habe ich aus dem letzten Podcast mitgenommen. Ich möchte, wenn ich diesen Sport betreibe, mich nicht limitieren durch ein Etikett, durch ein Produkt, möchte ich fast schon sagen. Ja? Evidenzbasiertes Coaching, evidenzbasiertes Training, das ist alles schön und gut, aber ich möchte trotzdem dieses Etikett nicht, das soll mich nicht limitieren. Ich möchte trotzdem Sachen ausprobieren. Das ist das, was ich aus dem Podcast mitgenommen habe. Denn ja, dieser Sport soll auch Spaß machen. Am Ende des Tages macht ja jeder sein eigenes wissenschaftliches Projekt an sich selber tagtäglich. Und ja, das möchte ich auch so weiterführen. Das mal so zu dem, was ich als Erkenntnis aus dem letzten Podcast mitgenommen habe. Finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank, Sarah. Dann fragt Kananduro. Fragt, welche genetischen Faktoren würdest du in Bezug auf Bodybuilding zuerst bei dir ändern? Ja, ganz klar, habe ich eben schon gesagt, sicherlich die genetische Bedingung, dass meine Brust einfach sicherlich durch meine Biomechanik nicht der stärkste Körperteil ist, sagen wir es mal so. Das würde ich wahrscheinlich als erstes ändern. Meine Beine sind sicherlich noch schwächer als meine Brust, was auch dadurch bedingt ist, dass ich halt sehr, sehr lange Knochenlänge habe und da natürlich nicht so eine fleischigen Quads habe. Aber da bin ich auf einem guten Wege. Da bin ich auch erstmal sehr, sehr zufrieden mit der jetzigen Off-Season-Entwicklung. Die letzten anderthalb, zwei Jahre ist da gut was dazugekommen. Aber die Brust würde ich trotzdem eher, würde ich erst ändern, wenn ich halt irgendwie darüber ja, die Macht hätte, was ich eh nicht habe. Aber ich habe die Macht darüber, entsprechend Sachen auszuprobieren, zu können und Anpassungen vorzunehmen. Und das werde ich tun. Aber eine sehr, sehr coole Frage. Also definitiv meine Chest Genetics, die würde ich tauschen gegen was habe ich denn? Also Arme sind immer gut. Da mache ich aber auch gar nicht so viel für. Würde ich das tauschen gegen die Brust? Schwerer Tausch. Was würde ich tauschen? Es ging ja nicht ums Tauschen, sondern einfach, was ich ändern kann. Ne? Alright, so, was haben wir noch? Nach Maximalkraftzyklus, Hypertrophie intensiv oder extensiv, wie würdest du vorgehen? Von Micha R96. Nach einem Maximalkraftzyklus, also wenn so wie ich einen Maximalkraftzyklus halt verstehe, ist das Ganze so zu verstehen oder ich würde es so verstehen, dass du deutlich weniger Volumen gemacht hast, dafür die die Loads deutlich erhöht hast, ja, wahrscheinlich in niedrigeren Wiederholungsbereichen gearbeitet hast, und so entsprechend in dem, ja, sag mal, quote-unquote Maximalkraftbereich eher hantiert hast. Also die absoluten Intensitäten hast du hochgefahren. Dann ist natürlich die Sensitivität für hochvolumiges Hypertrophietraining wahrscheinlich höher. Ja, du wirst besser darauf reagieren, du wirst auch mental da mehr Lust drauf haben. Das heißt, deine mentale Readiness wird höher sein. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon von einer, ja, du wirst schon von nicht maximal hohen Volumina profitieren können. Ja, das heißt, wenn du nach so einem Zyklus halt entsprechend erstmal ja, nicht ganz so viel Trainingsvolumen anhäufst, dann wirst du davon schon profitieren können. Da ist dann halt wieder die Frage, ob du das, ob du dir da nicht sozusagen das dynamische Trainingsvolumen zu ja, nutzen möchtest, um halt wirklich alle Adaptionen mitzunehmen. Das ist halt einer der Vorteile des dynamischen Trainingsvolumen, dass du halt vom minimal effektiven Volumen bis zum maximal regenerierbaren Volumen alles an adaptivem Volumen mitnimmst, von Anfang bis Ende. Das wäre, glaube ich, meine erste Antwort darauf. Intensiv oder extensiv, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe, aber das wäre so entsprechend das, was ich machen würde. Dann, German Daniel hat ebenfalls gefragt, warum in Anführungsstrichen noch mehr Fokus auf Aufbauphasen in jungen Jahren. Ganz klar deshalb, weil du natürlich in jungen Jahren die besten Bedingungen hast. Nicht nur körperlich, sondern auch von den externen Bedingungen. Hast du in den jungen Jahren die besten Bedingungen für Nettohypertrophie? Also, du bist hormonell, ja, Testosteron in der besten Lage, Muskeln aufzubauen. Du bist von deinen Stressfaktoren, Schule, Uni etc. in jungen Jahren wahrscheinlich noch nicht so eingespannt, dass du enorm großen Stress hast. Du kannst ja deine Zeit wahrscheinlich noch relativ gut einplanen. Du hast wenig soziale Stressfaktoren, jobmäßige Stressfaktoren, die dich übermäßig in der Regeneration behindern. Das heißt, kannst enorm viel Adaption mitnehmen. Und deswegen würde ich halt in jungen Jahren möglichst viel an Muskulatur draufpacken und wenig mit Diäten verbringen, denn Diäten bringt dich nicht voran. Es sieht halt dann gut aus, aber du baust nichts auf an Nettohypertrophie halt, ne? Also die Bedingungen sind einfach, das ist die goldene Zeit, in der alle Bedingungen auf Nettohypertrophie stehen. Je älter wir werden, und lasst es mir von mir gesagt sein, desto schwerer wird's, ja? Ihr werdet immer mehr beruflich mehr zu tun haben, auch sozial mehr zu tun haben, familiär mehr zu tun haben. Unter Umständen kommen dann Kinder, beruflich werdet ihr immer mehr gefordert sein. Ihr macht vielleicht ja, eine Beförderung oder ihr seid selbstständig und habt immer mehr zu tun. Das Ganze nimmt immer mehr Fahrt auf und das kostet euch natürlich immer weiter Regenerationskapazitäten. Ganz simpel. Hypertrophie maximierst du, indem du eigentlich das beste Szenario machst. Du kannst immer noch mehr Hypertrophie haben, wenn du schaffst, noch mehr zu trainieren und noch mehr Regeneration zu bereitzustellen. Wirst du noch mehr hypertrophieren einfach, ne? Schaut euch die Jungs an, in Kuwait, da in diesem Oxygen Gym, muss man sich jetzt nur mal mit dem Mr. Olympia angucken, was da für Monster hingekommen sind. Wenn ich mich recht entsinne, hat der Brandon Curry, glaube ich, auch dort die letzten Jahre verbracht. Und da geht es wirklich nur darum, Trainingsvolumen anhäufen, ballern, 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 regenerieren, wachsen. So, ja, und nicht, dass ihr in jungen Jahren das fast genauso hättet, aber ja, es sind, sagen wir mal, etwas ähnliche Bedingungen. Ja, ich glaube, jetzt ist raus, was ich meine damit. Das soweit dazu. Haben wir noch was? So, ich glaube, das war's für heute. Nein, da ist noch eine Frage. Auch von Michael 96. Was braucht man für die Wettkampftage an Gepäck? Sicherlich auch eine gute und interessante Frage für alle Wettkampfathleten. Und dazu kann ich nur sagen, da habe ich halt letztes Jahr enorm viel gelernt, enorm viel gelernt. Da gehen nochmal Grüße raus an Arta, mit dem ich ja letztes Jahr auch mein Coaching-Debüt auf der Bodybuilding-Bühne hatte bei der GmbF. Und ich dachte, ich wäre gut drauf vorbereitet. Arta dachte, er ist gut drauf vorbereitet. Also für die Wettkampftage, woran sollte man denken? Also man sollte natürlich frühzeitig daran denken, dass man seine Klamotten, das heißt, je nachdem, ob ich in der Men's Physik starte oder im Bodybuilding starte, meine meine Posing Trunks frühzeitig habe, dass die passt, dass ich unter Umständen, wenn ich jemand bin, der auf ganz Nummer sicher geht, vielleicht sogar eine zweite habe, falls die kaputt geht. Das ist Tag X, also da ist wirklich angesagt aus meiner Sicht wirklich alles doppelchecken, triplechecken, denn ihr arbeitet so lange darauf hin, wenn dann irgendwas schief geht, es wird doppelt und dreifach schlimm sein und ihr werdet euch so in ja, euch so ärgern. Von daher alles doppelt und dreifach checken. Also, was sollte man alles, gehen wir einfach mal nur durch, was sollte man am Wettkampftag dabei haben? Also, wie gesagt, ihr braucht eure Tanning-Produkte, ganz klar, es sei denn, es ist dort Spray-Tan dort entsprechend, ihr wollt diese Variante nutzen. Ansonsten braucht ihr natürlich eure Tanning-Produkte, was auch immer ihr nehmen wollt, ob das jetzt welcher Farbhersteller das ist. Und dafür ganz, ganz wichtig, dass man da Handschuhe mit dabei hat. Ich würde auch Handtücher mitnehmen, natürlich Kleidung, die man versauen kann, denn diese Farbe, die kriegt man nicht so gut raus, möchte ich mal so sagen. Natürlich sollte man die Sachen dabei haben, die man zum Laden braucht, entsprechend. Je nachdem, wo man nun laden will, wenn man sagt, man will mit Reis laden, braucht man einen Reiskocher. Natürlich sollte man alles, was man dafür braucht, natürlich in der richtigen Menge dabei haben. Ja, natürlich Wasser ein bisschen. Das kommt natürlich wieder auf die Ladestrategie an. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Was ich sonst dabei haben würde, ist natürlich ganz klar, ich würde diese Therabänder, Resistance Bands zum Aufpumpen, würde ich mir selber mitbringen. Sicherlich ist bei vielen Wettkämpfen, ist hinter der Bühne was zum Aufpumpen da. Es sind Hanteln da, aber im Eifer des Gefechts, ja, ist es oftmals dann so, dass natürlich alle sich aufpumpen wollen und dann ist gerade das nicht da, was man haben will und dann hat man die Hantel nicht und dann, also bringt euer Pump Equipment selber mit, dann habt ihr es immer zur Hand, es ist euers, ihr müsst euch mit niemandem drum bitten, kann ich da jetzt ran, hier ran, alle sind aufgeregt, diesen Stressfaktor solltet ihr euch nehmen, also nehmt das alles selber mit. Auch nochmal ein Spiegel, um nochmal zu gucken, wie sieht die Farbe aus, selber nochmal zu gucken, ist sicherlich auch bei einem guten Wettkampf ist das alles da, aber alle wollen gucken. Überlasst nichts dem Zufall, bringt unter Umständen einen eigenen Spiegel mit. Selbst solche Geschichten halt. Ne? Ganz, ganz wichtig, die Posing-Musik, inklusive einer zweiten Kopie. Ja? Wie oft habe ich es schon gesehen auf Bühnen, dass entsprechend die Musik wurde eingereicht, auf einmal war sie nicht mehr da. Du stehst da und es ist dein Moment, du hast dich ein halbes Jahr noch länger darauf vorbereitet und die Musik ist nicht da. Das ist das Schlimmste. Hab immer jemanden im Publikum zur Hand, der eine zweite Kopie hat, deiner Musik, der die kurz abgeben kann, damit du auf der Bühne rocken kannst. Wirklich. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Dann natürlich dein Telefon, Ladegerät. Hinter der Bühne muss man oft warten, je nachdem, wie auch dort die Organisation des Ganzen ist. Ich würde mir warme Kleidung mitnehmen. Bei dem Körperfettanteil wird einem schnell kalt. Hinter der Bühne ist es oftmals kalt. Man sitzt nur auf dem Boden. Dann vielleicht ein paar Campingstühle, Decken. Wirklich, dass man sich da ein bisschen gemütlich machen kann, häuslich einrichten kann. Alle, die schon mal hinter einer Bodybuilding-Bühne waren, wissen, wie das da aussieht. Es riecht nach Reiswaffeln, nach Pro-Tan und einfach nach Bodybuilding. Habe ich sonst fast vergessen. Ansonsten würde ich empfehlen, ansonsten kann ich auch empfehlen, das Buch von Cliff Wilson und Peter Fitchen. Wie heißt es? The Complete Contest Preparation Handbook heißt es, glaube ich. Habe ich auch gelesen. Dort gibt es nochmal eine ganze Liste und auch wirklich mal eine super, super Übersicht, was man alles mitnehmen sollte, wenn man in welcher Klasse ist. Allgemein sehr, sehr umfangreiches, ausführliches Buch, wo alles drinsteht, was man wissen muss, wenn man den Weg auf die Bühne sucht entsprechend. Ja. Das soweit dazu. Also, Micha, solltest du bald starten, wünsche ich dir alles Gute. Ich glaube, du hattest auch schon geschrieben, hattest mir auch mal was anderes geschrieben. Vielleicht sieht man sich auf der GmbF, solltest du dort starten, drück dir die Daumen. Und ansonsten war es das, glaube ich, auch für heute. Mehr Fragen habe ich gar nicht rausgescreenshottet. That's it, heute mal. 50 Minuten, locker knockig, knockig, locker flockig die Fragen beantwortet. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr das Ganze screenshottet, markiert mich gerne in der Instagram-Story, freue mich natürlich auch über jedes Review bei iTunes und teilt das Ganze, wenn euch das gefallen hat, mit den Menschen, wo ihr meint, die könnten auch von diesen Fragen profitieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, alles mitzunehmen. Respekt, vielen, vielen Dank und wir schnacken und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao, ciao.